88.6 Radiothek. Der 88.6 Zeitungscheck.
Wir schauen zu ein paar Schlagzeilen und plaudern dann über ein paar der Themen des Tages, wie gewohnt um kurz nach acht, und starten dann mit einem Leitartikel der Presse, und zwar Corona, Fragezeichen, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts mehr zu sehen, lautet die Überschrift. Worum geht's? Naja, also aktuell haben wir ja die ganzen Erkältungen, ist dominiert eigentlich die ganze Erkältungswelle im Moment von Corona-Erkrankungen, also das zeigen Abwärtsanalysen oder auch Stichproben, die genommen werden, und Tests, das ist auf der einen Seite da. Auf der anderen Seite ist hier die Frage, die behandelt wird, dominiert Corona immer noch auch das Denken der Menschen im Sinne von Wahlentscheidungen zum Beispiel? Mhm. Also da beruft sich dieser Artikel von der Presse auf eine Umfrage von Peter Haag fürs Profil, und da ist rausgekommen, die Corona-Politik der Pandemiejahre ist für 29%, also fast jeden Drittel der Gesamtbevölkerung, noch immer relevant für das eigene Wahlverhalten. Und wow. Bei den Wählern der FPÖ steigt der Anteil auf 50%. Also die Hälfte der Wählerinnen und Wähler, die die FPÖ wählen, tun das unter anderem auch wegen der Corona-Politik der Pandemiejahre.
Wow.
Und da wird eben dann sehr viel darüber geschrieben jetzt, dass es halt die Frage ist, wie geht man damit um? Und das ist sehr, sehr spannend, sich Gedanken sich zu machen. Wenn man sich erinnert, dass im Februar des heurigen Jahres ja zum Beispiel Bundeskanzler Nehammer gemeint hat, er wird eine Versöhnungstour durch Österreich machen. Und er hat die große Corona-Versöhnung angekündigt und wollte da auch ja laut Ankündigung die gesellschaftlichen Wunden heilen, das Trauma zu bewältigen. Passiert ist dann nicht viel, wie der Artikel attestiert, und wenn man auch selber kurz versucht zurückerinnern, dann war halt nichts mehr,
ja,
außer der Ankündigung. Und es ist natürlich ein heikles Thema, wird auch weiter, dass sich eben viele Parteien einfach gar nicht damit beschäftigt haben und die FPÖ auch schon während der Pandemie wiederum sehr ins Extreme geschlagen hat. Und das Schwierige ist, zumindest so hier die Analyse, es werden halt viele vermengt, und viele, die einfach grundsätzlich Kritik an gewissen Dingen äußern, werden sehr schnell in das Verschwörungstheoretiker-Eck gelenkt. Wir erinnern uns, dass da viele Themen waren mit, die Impfung ist ein Chip enthalten oder an Vorhersagen, in welchem September nicht alle Geimpften sterben und so weiter und so fort. Also das war die Verschwörungstheoretiker-Seite. Andere haben aber natürlich einfach Kritik geäußert an zum Beispiel einer Impfpflicht, die war umstritten aus allen Lagern. Und da jetzt dann, das quasi so gesagt, na gut, das waren auch welche quasi Verschwörungstheoretiker, einfach abschasseln, mit denen nicht in den Kommunikation, in den Diskurs gehen, wird da halt als großer Fehler attestiert auf der einen Seite, weil einfach die sich dann nirgendwo angenommen oder gehört, ja, fühlen und dann sich halt eher bei den extremeren Positionen zumindest wiederfinden, weil sie dort überhaupt erwähnt werden. Also weil dort überhaupt diese Kritik ankommt, und das ist halt grundsätzlich natürlich auch viel, also wir, glaube ich, wollen gar nicht, aber können uns alle erinnern, was es für ein Hickhack gab an, es gibt keinen weiteren Lockdown, den können wir ausschließen, und dann kommen nochmal vier kommen. Mhm. Oder Regeln mit, da darf man dort das schon, da dort nicht, aber eigentlich war es eh nie verboten. Also die Hickhacks, und die muss man teilweise auch wirklich sagen, teilweise Stümperhaftigkeit, mit der das Ganze gemacht worden ist, hat bei vielen für Irritation gesorgt und ausgelöst, und dann natürlich für immer mehr Kritik. So auf die Art, naja, die wissen so und so nicht, was sie tun. Und da ist jetzt eben dieser schwierige Akt, dass man da nicht quasi verleitet wird, auch von der politischen Seite, alle abzutun, die das noch als Thema haben. So quasi, na, alles wurscht, das ist vorbei, reden wir nicht mehr drüber, tun wir, es war nichts gewesen, und ignorieren das einfach. Mhm. Weil das halt dann natürlich sehr schnell eben zu diesen Seiten führt, wo halt dann die ganz extremen Dinge kommen. Muss man dazu sagen, auch FPÖ hat sehr viele Dinge ja auch verbreitet, die nachweislich aber falsch waren. Also ja, ich sag nur,
Stichwort
Ivermectin zum Beispiel, oder es ist nur ein Schnupfen, schon zu einer Zeit, wo es noch nicht so war. Das ist auch jetzt sehr spannend, weil ich am Anfang erwähnt habe, ja, es ist jetzt große Infektionsgeschehen von Corona bestimmt, und da hört man auch sehr oft, und viele sagen auch, na und jetzt ist nichts, jetzt, ja, gibt es keine Lockdowns.
Ja.
Ja, aber natürlich, das heißt nicht, dass es immer schon so war. Es war halt ein neuer Virus, wo halt die Menschen noch keinen Kontakt damit hatten, der eben für viele ernste Verläufe und Fälle gesorgt hat. Jetzt, wo alle schon entweder einmal Kontakt hatten über Infektion oder Impfung, ist es halt eher zu einem zwar heftigen, aber doch überschaubaren Erkrankungsverlauf gekommen. Und das ist ein hochkomplexes Thema, dass man da einfach nicht drauf vergisst, weil es offenbar für ganz viele noch ein Thema ist. Wie in der Corona-Pandemie politisch vorgegangen worden ist, ist für ganz viele offenbar, also eben fast jeden Dritten, noch entscheidend, was man tut und wie man weitergeht politisch.
Es ist ja tatsächlich auch noch nicht so lange her.
Nein,
ich glaube, der letzte Lockdown ist 1,5 Jahre.
Tatsächlich.
Frühjahr 2022 war das
ja,
der letzte.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also es ist nicht lange her, ja. Und für viele eben hat sich das offenbar extrem eingebrannt und vor allem dieses teilweise alleingelassen sein mit Kritiken, die sich jetzt quasi noch im Rahmen der Realität abspielen.
Ja.
Also jetzt nicht, wie gesagt, keine Chips und sonstigen Todesverschwörungen, sondern einfach mal sagen, Moment einmal, so nicht. Und das ist einfach nie wieder adressiert worden.
Ja, stimmt.
Und eben diese Ankündigung zu sagen, okay, reden wir drüber, sind Fehler passiert, ja, dann sollte das aber auch die Verantwortlichen ansprechen und da versuchen, in einen Diskurs zu gehen, das passiert aber nicht. Ja, sondern es wird einfach versucht, das Ganze halt schweigend zu vergessen, aber eben, muss man auch dazu sagen, es wird nicht vergessen. Also offensichtlich
nicht. Ja.
Ganz viele noch, die das große Thema haben. Finde ich sehr, sehr spannend, diesen Gedankengang. Und ja, mal schauen, was da weiter passiert. Es wird auch prognostiziert, das war ja bei den Landtagswahlen übrigens letztes Jahr auch schon so. Da gab es FPÖ-Hochburg in Niederösterreich zum Beispiel. Dort, wo ganz niedrige Impfquoten waren oder auch die Gegnerschaft sehr hoch war. Und auch bei Umfragen ist dann rausgekommen, ja, das ist dezidiert deswegen, weil diese und diese Parteien bei dieser Sache mitgemacht haben.
Ja.
Und deswegen ist für uns ganz klar, wir wählen die FPÖ. Die FPÖ natürlich an der Seite ist in einer angenehmen Position,
stimmt,
wird auf ihrer Linie bleiben da und da auch einfach weiter in diese Richtung einschlagen. Wir schauen uns an was ganz anderem. Es
genau.
Geht um was genau geht es, Mike? Ich kenne mich da nicht so gut aus.
Es geht wieder um Cypress Confidential. Das ist dieses Datenleak, wo ein Haufen Dokumente geleakt wurden über fragwürdige Geschäfte, vor allem Finanzgeschäfte, die über Zypern laufen und wo jetzt ein internationales Konsortium aus Investigativjournalisten schon seit Monaten daran arbeitet, diese Daten aufzubereiten und nachzurecherchieren. Wir haben ja gestern schon darüber geredet, über den Hubert Seipel,
ja.
Deutscher Journalist, der aus Russland Geld bekommen hat für Bücher und wo inzwischen übrigens bekannt ist, dass der Verlag den Verkauf der Bücher einstellen wird. Heute reden wir über Roman Abramowitsch. News.of.at titelt da zum Beispiel Millionendeals von Fuschel bis Chelsea. Roman Abramowitsch, russischer Oligarch, einer der reichsten Menschen der Welt und gilt auch als Freund von Wladimir Putin. Und da gibt es jetzt zwei spannende Geschichten. Einmal im wunderschönen Salzkammergut gibt es eine Immobilie, eine millionenschwere Immobilie am Fuschelsee, die über indirekte Wege vom Abramowitsch gekauft wurde und inzwischen offenbar seiner Tochter gehört. Und was ich an dieser Geschichte spannend finde, ist, wie diese Sachen teilweise laufen. Weil da geht es natürlich nicht so, dass der Roman Abramowitsch hingeht und sagt, ich kaufe diese Villa, sondern da gibt es dann eine Britin, die kauft das offiziell, kommt auch ins Grundbuch, bekommt aber im Hintergrund Geld von einer Briefkastenfirma, die gehört natürlich dem Roman Abramowitsch, und später schenkt die Britin dann der Tochter vom Abramowitsch die Immobilie. Nirgendwo offiziell steht der Name Abramowitsch, aber de facto gehört sie.
Okay.
Es ist irre, oder? Wie das funktioniert. Ja. Und übrigens gibt es dann noch eine Österreich-Connection. Ein Tiroler Koch, der im Laufe der Jahre vom Abramowitschs Leibkoch zu seinem engen Vertrauten geworden ist und dann auch Projektmanager war und teilweise auch Immobilien verwaltet hat, der war dort Bevollmächtigter für Bau- und Renovierungsmaßnahmen. Die zweite Geschichte, die ich spannend finde, betrifft den FC Chelsea, der ihm ja jahrelang gehört hat. Sehr erfolgreiche Jahre, muss man sagen. Chelsea hat unter ihm mehrmals die Meisterschaft und zweimal die Champions League gewonnen. Aber diese Cypress Confidential Unterlagen werfen jetzt auch einen Schatten auf diese Erfolge von dem Club. Demzufolge sind nämlich mindestens 13 Jahre lang über Abramowitschs Briefkastenfirmen geheime Deals eingefädelt worden und millionenschwere Zahlungen getätigt, die ganz eindeutig gegen das Financial Fairplay von der UEFA verstoßen. Zum Beispiel, ein Beispiel, der Transfer von Eden Hazard von Lille zu Chelsea. Den wollten damals ganz viele Vereine haben, weil er einfach saugut war. Und er wollte eigentlich zu Arsenal, aber sein Berater hat ihn überzeugt, nach Chelsea zu gehen. Und, wie jetzt herausgekommen ist, hat der Berater von Abramowitsch über 6 Millionen Euro bekommen. Und zwar genau in dieser Zeit. Also das ist nur ein Beispiel und die UEFA ermittelt da jetzt und das könnte wirklich schwere Folgen für Chelsea haben. Also hohe Geldstrafen sind da noch das Mindeste eigentlich. Aber es kann sogar sein, dass denen Punkte in der laufenden Saison abgezogen werden.
Irre.
Also es ist wirklich irre, was da alles passiert. Und ich glaube, diese Cypress Confidential Sachen könnten im Zeitungscheck noch ein oder zweimal auftauchen.
Ich finde das wahnsinnig spannend, wenn das solche, das ist ja, wenn ihr nicht genau mitbekommen habt, das ist ein Journalistenverband aus vielen Ländern, hunderte und hunderte Journalistinnen und Journalisten haben daran monatelang gearbeitet, recherchiert, Trails verfolgt, Paper Trails quasi. Und es ist halt immer so arg, wenn man dann sieht, dass das, was man am Wirtshaustisch immer sagt, ja, na, die Reichen richten sich selbst, wie sie es brauchen.
Und das ist halt irgendwie.
Und dann sieht man es einfach schwarz schwarz auf weiß und dann ist so, ja, ich meine, nicht, dass man jetzt überrascht sind, aber wenn man es dann nachlesen kann, denkt man sich trotzdem, na Alter, was ist?
Ja.
Gut, damit wir heute aber nicht dann nur so quasi, ich habe am Schluss eine sehr, sehr tolle Geschichte gefunden, wie ich finde, und zwar im Standard einen Artikel. 1000 obdachlose Menschen erhalten eine Mietwohnung in Österreich. Und zwar ist das ein Projekt, das nennt sich Housing First. Finnland hat damit die Obdachlosigkeit halbiert über Jahre hinweg. Wow. Und das wird jetzt in Österreich auch versucht. Über 1000 Menschen sollen da bis September 2024 eine Wohnung erhalten. Die wird ihnen vermittelt. Da muss man dazu sagen, die Finanzierung soll dann schon aber über die Obdachlosen selbst passieren. Also das ist, geht darum, was ja ein großes Problem ist, wenn jemand einmal in die Obdachlosigkeit schlittert, ist es unfassbar schwer, wieder zurückzukommen. Ja, niemand kann sich nirgendwo anmelden, du kannst nirgendwo einen Antrag stellen, weil einfach du hast noch keine Wohnung. Ja. Und das geht bei Jobs nicht, bei Wohnungen, bei ganz vielen Dingen nicht. Und statt jetzt in diesen Notquartieren und Übergangseinrichtungen unterzukommen, ist da jetzt die Idee, diesen Menschen eben die Wohnung zu vermitteln und über Sozialbetreuerinnen und Betreuer oder Sozialarbeiterinnen und Arbeiter werden die Betroffenen dann unterstützt, da eine Finanzierung und eine Bewältigung des Alltags durchzukriegen. Und das dürfte wahnsinnig gut funktionieren, eben in Finnland schon, auch in anderen Ländern. In Salzburg gab es da auch schon ein Pilotprojekt, das ist mit 100 Wohnungen passiert und nur 3 sind dann delogiert worden. Also eine extrem hohe Erfolgsrate.
Das ist großartig.
Und einfach toll, wenn man hier Menschen unterstützt, die in Not geraten sind und einfach Obdach brauchen. Finde ich eine mega super Sache und schöne Schlussmeldung für heute, finde ich.
Auf jeden Fall.
An diesem Donnerstagmorgen.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6